Grüße. Und das nicht aus dem Urlaub, sondern aus mitten in Deutschland. Aus mitten in Deutschland. Super Deutsch. Aber ist mir egal. Hätte ich nicht gedacht, dass wir Anfang Oktober hier nochmal so krass geiles Wetter haben, oder? Wie schaut's?
Ja, Anfang 20 Grad irgendwie sowas. Sonne. Fast Freibadwetter.
Okay. So weit würde ich nicht gehen. Aber um die gute Laune noch weiter oben zu halten, wir haben jetzt noch, wenn wir die mitzählen, in der wir gerade sind, 5 englische Wochen bis zur 6 englische Wochen bis zur Winterpause. Das stimmt mich auf jeden Fall erstmal sehr positiv.
Ja, ich habe irgendwas gehört von 44 Tage, 13 Spiele, beziehungsweise Spieltage, irgendwie sowas.
Kommt hin.
Deswegen, es geht jetzt Schlag auf Schlag. Und ich meine, dann steht ja eine WM an.
Ja, da kann man, ob man sich darauf freut, ich weiß ja nicht. Aber es ist immerhin Fußball, der gespielt wird. Und auch wahrscheinlich in Hülle und Fülle gezeigt wird.
Das auf jeden Fall.
Ich bin mal gespannt, wie es dann so wird, wenn du am 3. Advent dir ein Viertelfinale zwischen Spanien und Brasilien anguckst, die bei 30 Grad spielen, während man selber zu Hause sitzt, draußen aus dem Fenster guckt, es schneit und es so minus 5 Grad sind.
Ja, es würde auf jeden Fall komisch sein mit dem Glühwein in der Hand beim Public Viewing, wenn es es geben sollte. Schauen wir mal.
Oh, guter Punkt. Da habe ich tatsächlich gelesen, dass Frankreich ja auf das Public Viewing am Eiffelturm verzichtet, jetzt bei der WM.
Okay. Also
da setzt man, ich habe jetzt den Artikel nicht gelesen, es war nur so eine Grafik von RAN, meine ich. Da setzt man anscheinend ein Zeichen gegen die Vergabe der WM nach Katar. Ich bin mal gespannt, ob es eine Fanparty am Brandenburger Tor geben wird, hier in Berlin. Aber alles Zukunftsmusik. Lass uns doch mal in die Vergangenheit blicken. Und mit der Bundesliga, ja, Topspiel, ne, von den Mannschaften her. Freitagabend.
Anfang. Ja, will ich schon sagen, ja.
Na dann, es ist Bayern gegen Leverkusen. Ich überlasse die Bühne dir.
Völlig richtig. Bayern München zu Hause gegen Leverkusen. Beide ja zumindest in so einer kleinen Formkrise. Leverkusen hat vielleicht eine größere Krise, weil die Münchner auch 4 Spiele zuvor sieglos. Das waren 4. Ja. Die Münchner haben sich am Ende rausgeschossen. 4:0 steht dort nach Spielschluss. Das erste Tor fällt schon in der 3. Spielminute. Auffällig war Münchner sehr wach, für die Bälle gewonnen. Die Leverkusener fand ich doch sehr zaghaft, nicht mal faul, also ich habe keine gelbe Karte im ganzen Spiel, finde ich sehr bemerkenswert, also das zeugt dann schon davon, dass Leverkusen wirklich kaum Gegenwehr gezeigt hat. Die Münchner ihre Problemzone in diesem Spiel zumindest beseitigt, sie haben die Chancen genutzt. Ich glaube, da war kaum eine hochkarätige Chance, die dann nicht in ein Tor mündete. Radetzky setzt leider auch seine nicht so gute Phase fort. Bei 4. Treffer sieht er sehr unglücklich aus. Und beim 2. meine ich auch, ist dann auch leicht abgefälscht. Trotzdem der Schuss von Musiala aus 16, 17 Metern ins kurze Eck, in die Torwart-Ecke, macht er nicht den besten Eindruck. Also eher wie die ganze Leverkusener Mannschaft in einfach nicht in Form. Und deswegen gewinnen die München am Ende 4:0. Platz 3 macht es dann. Leverkusen steckt hinten drin fest. Platz 17. Und die Frage, ob sie einen neuen Trainer brauchen. Felix.
Ich überlege gerade. Hatten wir ja tatsächlich gestern schon besprochen, ne? Kann das sein?
Dass wir das Thema
schon mal hatten. Ich fühle mich auf jeden Fall, was ich da gesagt habe, bestätigt. Ich habe gesagt, dass nach dem Champions League-Spiel, egal wie es ausgeht, Seoane noch Trainer bleibt. Ich habe bisher noch nichts Gegenteiliges gelesen, da sie gestern verloren haben gegen Porto, wird er am Samstag gegen Schalke zu Hause nochmal auf der Bank sitzen.
Ja, also noch schweigen sie alle, weil diverse Medien schon behaupten, dass ein gewisser Xabi Alonso kurz vor der Unterschrift stehen soll und Seoane vor der Entlassung. Aber, wie gesagt, noch schweigt Bayern und für Leverkusen zur Trainerfrage.
Schwierig. Also, warum wartet man denn da jetzt? Als hat man einen Tag verstreichen lassen.
Ja, alles, was man jetzt heute Abend, hätte man auch schon morgens, glaube ich, klären können. Ich weiß es nicht, auf was man wartet.
Also, auf jeden Fall, wenn am Samstag zu Hause gegen Schalke 04 nicht gewonnen wird, dann gibt es einen neuen Trainerposten, der besetzt werden muss. Dann fliegt Seoane. Ja. Wenn er es nicht dann heute oder morgen schon, wenn es nicht schon geschehen würde, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, früher oder später wird es leider aus Sicht von Seoane dazu kommen. Ich suche da. Ja, Bayern, Einladung angenommen, ne?
Ja.
Damit einer der Gewinner, ich würde sogar sagen, der Gewinner des Spieltags, weil die Konkurrenz größtenteils nicht gepunktet hat. Die Konkurrenz in dem Fall Union Berlin, der bis dato Tabellenführer und der auch aktuelle Tabellenführer. Sie waren zu Gast in Frankfurt, das ist tatsächlich das Duell der beiden formstärksten Mannschaften in der Liga. Frankfurter gewinnen, überraschend, 2-0 zu Hause gegen Union. Überraschend deswegen, weil Union Berlin es vermissen lässt, effektiv zu sein. Sonst in den letzten Spielen zeichneten sie sich durch eine sehr, sehr hohe Effektivität aus. In Frankfurt war dem nicht so. Lag auch daran, dass Kevin Trapp alles souverän gehalten hat, was auf seinen Kasten kam. Geraldo Becker wurde gut, war gut wurde gut im Griff gehalten. So ist richtig, von der Frankfurter Hintermannschaft. Hat Hoffnung gemacht, zumindest für die Frankfurter, zu Hause gegen den Tabellenführer 2-0 zu gewinnen. Für Union wird die Welt jetzt nicht untergehen. Also bei einem Champions-League-Teilnehmer kann man 2-0 verlieren. Ich meine, es war die erste Niederlage der Saison für sie. Immer noch erster. Also die Welt ist immer noch kunterbunt in Berlin-Köpenick. Und in Frankfurt ist sie jetzt zumindest wieder kunterbunt, weil man jetzt auch endlich mal wieder auf Platz 6 in der Tabelle steht. Das heißt, statt jetzt Europa League.
Hätte ich vorher nicht gedacht, dass die Eintracht Union zu Hause schlägt, tatsächlich. Allerdings am Ende haben sie einfach die Chancen gemacht, wie du es schon angesprochen hast. Springen wir nach Leipzig, die gegen den VfL Bochum zu Hause gespielt haben, mit Neutrainer Thomas Letsch. Und die Frage, wie tritt der VfL auf, auswärts beim ersten Spiel unter dem neuen Trainer, den sie sicher, wir hatten das, meine ich, letzte Folge gesprochen, einiges haben kosten lassen tatsächlich. Deswegen haben da viele genau hingeschaut. Sehr undankbare Aufgabe natürlich, direkt in Leipzig ran zu müssen. Ich fand aber den Auftritt alles in allem sehr, sehr ängstlich, muss ich sagen. Ich habe eine ängstliche Bochumer Mannschaft gesehen, die hauptsächlich hinten drin gestanden hat und versucht hat, kein Gegentor zu fangen. Das Ganze hat 15 Minuten funktioniert. Dann konnte man die Taktik eigentlich über den Haufen werfen. Timo Werner trifft am Ende ein 4-0 für Leipzig, weil es gab noch zwei Foul-Elfmeter für RB, den ersten verwandelten Kunku. Eigentlich unstrittig. Er wird, glaube ich, auch gefoult, meine ich.
Korrekt.
Von
Janis Horn.
Sehr gut, beim zweiten ist es, meine ich, Gamboa, der ihm auf den Stiefel tritt.
Er ist aber tatsächlich dann Halstenberg, ne, der gefoult wurde.
Okay, stimmt.
Beim zweiten.
Stimmt. Du hast recht. Nkunku verschießt aber, also er darf wieder ran, verschießt aber dann den zweiten. Spielt aber eigentlich keine große Rolle, weil Bochum ja weiterhin sehr, sehr ängstlich und unauffällig agiert. Am Ende eine Statistik von 17 zu 2 Torschüsse für RB Leipzig, sehr, sehr deutlich 4 zu 0 das Endergebnis. Und Thomas Letsch bleibt noch einiges schuldig, was seine Verpflichtung angeht. Bochum ein Punkt, Platz 18, Leipzig Platz 11 mit auch 11 Punkten.
Also das, was Gulaschi aufs Tor bekommen hat, hätte ich auch gehalten. Die paar Rückpässe ja, hätte ich, glaube ich, auch noch annehmen können. Ich bin gespannt. Nächste Woche Samstag 15:30 Uhr, dann 17. gegen 18. Leverkusen empfängt zu Hause den VfL Bochum. Ja, die Wichtigkeit für Leverkusen haben wir geklärt. Für Bochum wird es auch langsam mal Zeit zu punkten. Also so langsam wird es auch Zeit, dreifach zu punkten. Mit dem VfB Stuttgart die einzige Mannschaft, die noch keinen Sieg eingefahren hat in der diesjährigen Saison. Ich bin gespannt, was in Leverkusen... Was erzähle ich? Nix mit Leverkusen. Bochum spielt zu Hause gegen Frankfurt. Gott, Herr im Himmel. Der Blau-Weiß aus NRW, der hat Schalke gespielt in Leverkusen. Bochum zu Hause gegen die Eintracht. So,
ja.
Letztes Jahr gewonnen, die Bochumer. Da bin ich aber trotzdem gespannt. Und das, was ich gerade über Bochum gesagt habe, halt dann jetzt quasi nochmal einfügen, nur halt mit einem anderen Gegner. Vielleicht kann Bochum ja dann die mögliche Europa- bzw. Champions League Müdigkeit der Eintracht ausnutzen und da den einen oder anderen Punkt im Pott zu behalten. Ich bin gespannt. Ja, was haben wir denn hier noch? Machen wir mal weiter mit der Freiburg. Platz 2 gefestigt, beziehungsweise Platz 2 ja sogar erobert. Mit einem Heimsieg 2:1 zu Hause gegen Mainz. Torschützen waren Gregoritsch nach 3 Minuten. Chiré nach 37, der Neuzugang aus St. Pauli. Und für die Mainzer kurz nach der Halbzeit Aaron den Anschluss gemacht. Ja, mit dem 2:1 hat Freiburg zum 8. Mal in Folge nicht verloren. Und haben mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, ein bisschen atypisch gespielt. Oftmals ja nach einem 1-0, nach einer Führung, sich eher hinten reingestellt, eher passiver agiert, um den Gegner mal ein bisschen das Spiel machen zu lassen, aber auf Konter zu setzen. Aber am Samstag haben sie dann munter weiter nach vorne gespielt, haben dann hat ein bisschen gedauert, über eine halbe Stunde, bis sie dann das 2-0 gemacht haben, aber in der ersten Halbzeit dann ganz klar die bessere Mannschaft, zweite Halbzeit kommt Mainz dann nochmal zurück ins Spiel, aber dann so bis zur Nachspielzeit eigentlich kaum was Ehrliches auf den Fleck gebracht. Nachspielzeit war es dann nochmal richtig wild im Freiburger Strafraum, da durfte gefühlt jeder Mainzer mal draufschießen. Aber die Freiburger haben es dann auch gut verteidigen können, immer irgendwie einen Körperteil dazwischen gebracht, zwischen Ball und Tor, und somit gewinnt der Sportclub zu Hause und erobert Platz 2.
Ja, 8 Pflichtspiele ungeschlagen. Mainz seit 3 Spielen ohne Sieg.
Schon.
Der 1. FC Köln hat zu Hause gegen den BVB gespielt. Und dort kam es zur Rückkehr von Anthony Modest. Er wurde vom Trainer sehr, sehr freundlich empfangen, vom Publikum doch eher weniger freundlich. Zum Glück hatte er zumindest in der ersten Halbzeit doch sehr wenige Ballkontakte. Deswegen ist das Ganze nicht so aufgefallen. Erste Halbzeit, die Kölner, gewohntes Spiel, sie versuchen, Dinge spielerisch zu lösen, verlieren da doch diverse Male den Ball. BVB schaltet schnell um, nutzt die Situation gut Kommt allerdings nur zu einem Treffer, hätte durchaus auch gut 0-2, 0-3 aus Sicht der Kölner stehen können. Julian Brandt, der einzige Torschütze in der ersten Halbzeit. Und erste Halbzeit war es auch eine Szene, über die wir sprechen müssen. Und zwar André Duda geht doch eher ruppig zu Werke gegen seinen alten, nee, war es Salih Özcan doch, ich glaube,
ja,
oder?
Das war Özcan,
Teamkollegen,
ja.
Salih Özcan. Grätscht ihm da im Zweikampf doch eher auch wuchtig mit offener Sohle. Also für mich, er kriegt am Ende eine gelbe Karte, es wird sich nicht nochmal angeschaut. Ich fand, es war doch eher eine rote Karte. Ich hätte es gewünscht, dass sich der VAR einschaltet. Weil es doch ja sehr Richtung Verletzung auch gehen kann, wenn er ihn da wirklich erwischt. Die Sohle ist offen, ist auch ja fast Richtung Knie, Scheibenhöhe, wo er ihn da erwischt oder erwischen kann. Deswegen ja, hätte ich mir da eher die rote Karte gewünscht. Siehst du ähnlich, oder?
Ja, ich bin auch bei Rot. Man hätte sich es auf jeden Fall angucken müssen. Wenn ich jetzt mal ein bisschen zurückdenke, als die blau-weißen Freunde der Dortmunder in Köln gespielt haben, da ist der Dominik Drexler für ja eine ähnliche Szene vom Platz geflogen. Und ich finde das Einsteigen von Duda an Özcan dann doch noch einen Ticken intensiver, also eine höhere Intensität. Deshalb für mich rote Karte für Duda und in dem Fall tatsächlich der FC schon wieder im VAR-Glück.
Ja, gerade diese Saison auffällig. In den ersten paar Spielen hatten sie immer die rote Karte auf der Gegnerseite und jetzt hätten sie es eigentlich selber verdient gehabt, kriegen sie nicht. Also mit roten Karten haben sie doch sehr viel Glück diese Saison. Zweite Halbzeit, verkehrtes Bild. Die Kölner kommen raus, spielen mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen. Die Dortmunder wirken fast verunsichert. Zwei schnelle Treffer steuern dem Ganzen dann noch bei. Der ehemalige Dortmunder Tigges trifft auch. Köln dreht das Spiel mit einer 3-1-Führung im Rücken. Lief es dann wirklich sehr, sehr gut. Köln hätte auch erhöhen können auf 4-1. Dortmund macht es dann, beziehungsweise sie machen es selber nochmal spannend. Schmitz mit einem Eigentor in der 78. Spielminute 3-2. Das dann am Ende auch der Endstand. Also zwei verschiedene Hälften. Kölner in der ersten Halbzeit zu fehleranfällig, zu fehlerbehaftet. In der zweiten Halbzeit deutlich besser. Der BVB nach hinten in schwach. Terzic hinterher im Interview stocksauer gewesen. Über die Leistung, gerade in der zweiten Halbzeit natürlich. Kölner freuen sich, Platz 7. Dortmund rutscht ab auf Platz 4.
Ja, ein Satz dazu noch. Chancenfestival in Müngersdorf, habe ich gesagt. Ja, du machst schon richtig. Guckst auf dein Handy. Ich entschuldige mich für all die Blicke, die ich dir gerade zugeworfen habe, als du mir gesagt hast, dass Xabi Alonso da in Leverkusen irgendwie im Gespräch sei. Es ist unglaublich. Das ist einfach unglaublich. Also, Seoane nicht mehr Trainer in Leverkusen. Und, ja, Xabi Alonso übernimmt. Was glaubst du, Xabi Alonso, was für einen Fußball können wir jetzt von Leverkusen erwarten? Also, wenn ich an Alonso, an Xabi Alonso denke, denke ich jetzt nicht primär an flotten Tempo-Fußball über die Außen.
Nee, es ist dann doch eher, ich stelle es mir sehr Pass- und Ballbesitzlastig vor, das Ganze. Ähnlich vielleicht, wie ein Herr Pep Guardiola das ganze Spiel denkt. Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, Alonso, seine Trainerstation, der war auch jetzt schon irgendwo Trainer.
Ich dachte, der war bei San Sebastian, oder? Real? Oder war er da nicht mal im Gespräch? Als er
war nicht in der zweiten Liga in Spanien? Oder wer ist die zweite Liga in Spanien? Ich weiß es jetzt nicht.
Ja, ich versuche mich auch gerade dran zu erinnern. Er war ja auch bei Gladbach mal im Gespräch. Da ging es dann, glaube ich, auch darum, dass er bei Real Sociedad war.
Ja.
Aber als Trainer ist er irgendwie laut Kickern ein unbeschriebenes Blatt. Aber jetzt hast du wahrscheinlich auch schon was gefunden.
Zweiten Mannschaft von Real Sociedad war ja. Ist aber momentan vereinslos seit Ende Juni. Da hat er quasi aufgehört bei der zweiten Mannschaft.
Puh.
Hat dort aber 98 Spiele trainiert mit einem Punkteschnitt von 1,46. Ausbaufähig würde ich es nennen, aber ich weiß natürlich nicht, wie gut die zweite Mannschaft von Real Sociedad ist.
Schade, dass du das nicht weißt. Aber ich erwarte da tatsächlich auch mehr so einen passlastigen Fußball. Ich glaube, Robert Andrich kommt das Ganze sehr, sehr entgegen. Also, ich glaube, Robert Andrich könnte ich mir als Xabi Alonso in Light vorstellen. Er kann auch gut treten. Ab und an kann er auch mal einen feinen Pass spielen. Vielleicht jetzt nicht in der Häufigkeit wie Alonso. Aber doch. Doch. Schon. Ja. Also Debüt am Samstag gegen Schalke.
Schalke.
Ja. 1, 2, 3, 4, 5, ne? Ist das richtig? Ich versuche zu dröten. Ich habe es eben probiert. Ich glaube, die Dröte ist kaputt.
Ja.
Einfach nur richtig reinpusten. Spieler des Spieltags. Es ist soweit. Ich fange jetzt einfach mal ganz egoistisch an.
Mach mal.
Und damit muss ich tatsächlich auch was vorweggreifen. Meine Liste, ich habe wieder drei Spieler auf der Liste gehabt. Ich habe mich jetzt für Niklas Füllkrug entschieden, der Mann von Werder Bremen. 2 Tore, 1 Vorlage. Wobei natürlich sein Sturmpartner Marvin Ducksch mit 1 Tor, 2 Vorlagen ihm in wenig Dingen was nachsteht. Aber Niklas Füllkrug für mich, Spieler des Spieltags, großen Anteil daran gehabt, dass Werder Bremen zu Hause gewinnt gegen Gladbach. Offensiv. Ja, hatte die Gladbacher Hintermannschaft das ein oder andere Mal mehr auf eine Probe gestellt, die Fohlen in meinen Augen nicht bestanden haben. Deshalb Niklas Füllkrug, Spieler des Spieltags.
Ja, da muss ich mich anschließen. Da muss ich mich anschließen. Und ja, du hast eigentlich schon alles gesagt. Deswegen würde ich da nur noch eine Frage stellen. Sollte er mit nach Katar
fliegen? Ja, ich weiß ja nicht. Ich glaube, es kommt ihm nicht zugute, wenn er mit nach Katar fliegt, weil in meinen Augen die Spielstile von Werder Bremen und der Nationalmannschaft ungefähr so weit auseinander liegen wie Katar und Deutschland. Er ist ein kopfballstarker Stürmer, also zumindest ein größerer Stürmer als Timo Werner. Aber ich glaube nicht, dass es ihm gut tun wird, weil in meinen Augen die Wahrscheinlichkeit, dass er krass gut einschlägt im Vergleich zu der Wahrscheinlichkeit, dass es nur suboptimal läuft und er vielleicht vielleicht auch 2 Tore macht, für mich dann doch größer ist als. Ja. Ich glaube nicht, dass er mitkommt und das liegt vielleicht auch daran, dass er nur bei Werder Bremen spielt und nicht bei einem der ersten 4 Clubs in Deutschland.
Okay.
Andere Meinung bei dir?
Ich würde es nicht ausschließen und ich würde es mir auch fast wünschen, dass er mitkommt, weil er mit 1,89 wahrscheinlich im Schnitt 10 cm größer ist als der Rest der deutschen Stürmer, die da so rumlaufen. Und ja, man bei ihm vielleicht auch mal mit einer hohen Flanke agieren können, was ja nicht das deutsche Stilmittel Nummer 1 ist seit diversen Jahren, aber einfach, wenn man keinen Stürmer hat. Deswegen, weiß nicht, sehe ich ihn vielleicht als Möglichkeit, wenn es mal 0-0 steht, ihn in der 85. reinzuwerfen. Und ja.
Lass uns, können wir gleich mal bei dem Thema bleiben. Wir haben ja Zeit, sind ja gut durchgekommen bisher. Für mich so die drei Spieler, die ich jetzt so spontan als Stürmer, als Neuner einplanen würde in der Nationalelf, sind Werner, Havertz und Lukas Metscher, richtig?
Wobei Lukas Metscher sich, war er jetzt bei der Nations League, bei den Nations League Partien nominiert? Ich würde fast sagen nicht, deswegen Lukas Metscher, glaube ich.
Aber er ist ja so ein, Flick ist doch so ein Fan von ihm, oder?
Das weiß ich jetzt nicht zu beurteilen, ja, aber.
Bist du nicht, ey. Nations League. Also würdest du dann Werner, Havertz und
ja.
Okay, ich versuche gerade rauszufinden. Hier ist der Kader doch. Kader für die Nations League. Neuer, Ter Stegen, Trapp, passt das? Neuer ist abgereist.
Sind wir ja, hier das, hier? Ja.
15.09.22. Dann haben wir hier Timo Werner, Havertz und Metscher tatsächlich.
Ah, okay. Hat aber zumindest nicht gespielt, dann glaube ich, wenn ich mich so weit aus dem Fenster lehnen darf.
Boah, du kannst dich meinetwegen so aus dem Fenster lehnen, wie du das möchtest. Ich habe es aber tatsächlich auch nicht aufgeschrieben, ob er gespielt hat oder nicht. Also, dann halten wir das mal fest. Klaas Füllkrug. Ich bin gespannt. Haben wir irgendeinen deutschen Stürmer vergessen hier, ne? Gerade?
Ja, kann man so ein Terodde noch reinwerfen, aber ich finde das alles, also, das ist alles viel zu viel, weiß ich nicht.
Okay, ja.
Aber.
Okay. Ja, Union hat auch keinen, Freiburg. Nils Petersen. Jetzt spielt nicht. Ja, Nationalmannschaft schieben wir nochmal zurück. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Kader diskutieren wir, wenn es dann soweit ist. Ist ja dann auch 4 Wochen so grob. Lass uns mal mit der Bundesliga weitermachen, oder?
Ja.
Du oder ich? Ich?
Du und eins bleibt noch übrig. Wenn du was findest.
Grünes W, Wolfsburg. Wolfsburg-Stuttgart. schönes Spiel, was ich da noch zum Abschluss der Samstagskonferenz bekomme. Expected Goals 3,0 zu 2,3. Endstand 3:2 für Wolfsburg. Also, wenn wir danach gehen, ist das Ergebnis hoch verdient. In der Entstehung, ja, glücklich. Also, dass die Wolfsburger da in der 91. das 3:2 machen, in dem Sinne glücklich, dass es so spät gefallen ist. Wenn man die Statistiken des ganzen Spiels betrachtet, geht schon in Ordnung. 19 zu 14 Torschüsse für Wolfsburg, 57% Ballbesitz, Zweikampfquote, ungefähr ausgeglichen. Ich habe es genossen. Also neutrale Zuschauer können ihren Spaß gehabt haben bei diesem Spiel. Maxi Arnold hat tatsächlich 16 seiner 35 Bundesliga-Tore per Weitschuss erzielt. Fand ich erstaunliche Statistik. Ja, und dann auch der Ausgleich von Omar Marmoush, ne? Ausgerechnet Omar Marmoush direkt im Gegenzug quasi des 1-0 für Stuttgart. Ich glaube, in der Konferenz sind sie tatsächlich weggegangen nach dem Tor für Gyrassi, von Gyrassi. Ja, dann hat der Kommentator gerade Luft geholt. Und dann geht es schon wieder Tor in Wolfsburg. Super Spiel. In meinen Augen wäre auch ein Unentschieden jetzt gar nicht so abwegig gewesen. Ja, Wolfsburg gewinnt. Gut für Kovac, ne? Den wir ja auch schon da Richtung Entscheidungsspiel geredet haben. Jetzt können wir das Ganze ja mal rumdrehen. Also beim VfB steht auch noch eine Null bei Bundesliga-Siegen in dieser Saison. Wie dünn ist denn die Luft für Matarazzo?
Ja, das ist ja ähnlich wie letzte Saison. Also ich hoffe oder vermute auch, dass sie nicht so dünn ist, die Luft für ihn, weil sie sind doch, glaube ich, sehr überzeugt von seiner Arbeit. Und ich muss auch sagen, dass wieder sehr, sehr viele Spiele dabei waren, wo sie eigentlich auch die bessere Mannschaft sind, nicht, wenn nicht sogar ebenbürtig, und dann eben das Spiel verlieren beziehungsweise nicht gewinnen. Es zieht sich jetzt schon über das ganze Jahr, auch ja vorige Saison so gewesen, dass sie mit sehr, sehr viel Pech Spiele verloren haben. Ich weiß gar nicht, warum man so lange so wenig Glück haben kann. Irgendwie. aber jetzt auch in der letzten Sekunde einen Gegentreffer kassiert. Müller sieht nicht so gut aus beim Fernschuss von Arnold. Solche Sachen führen dazu, dass sie das Spiel nicht gewinnen. Deswegen glaube ich, dass der Stuhl doch sehr, sehr sicher noch steht.
Also hat noch 4 gleich lange Beine.
Ja.
Top.
Gut. Jetzt sind wir beim Topspiel. Das hieß Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Und ja, eine Mannschaft hat sich auf jeden Fall dran gehalten. Nach ganzen 13 Minuten stand es 3-0 für die Heimmannschaft Werder Bremen, die ja eigentlich in jedem Spiel schon immer die erste Viertelstunde furios aufspielt. Natürlich nicht immer mit 3-0 dann führt, aber in diesem Spiel hat das vorzüglich geklappt. Das Spiel dann eigentlich gelaufen, würde ich sagen. 4-0 der Halbzeitstand. Markus Thüram mit kleinster Ergebniskosmetik in der zweiten Halbzeit den Endstand besorgt dann Weiser nach feiner Vorarbeit von eben angesprochenem Niklas Füllkrug. Und so ein Endstand von 5-1. Hätte ich so nicht erwartet. Hast du das so auf dem Schirm? Wahrscheinlich auch nicht, weil die Gladbacher doch sehr, sehr solide aufspielen diese Saison.
Mhm. Ich habe mich auch mal wieder komplett bestätigt gefühlt, weil ich letzte Woche noch gesagt habe, dass die Gladbacher ja, wenn sie so weiterspielen, ein gutes Wörtchen um Platz 3 mitreden können. und dann fällt mir plötzlich das Handy aus der Hand, als ich bei Kicker sehe, dass es da 4-0 steht für Bremen. dementsprechend, ich habe es nicht so deutlich erwartet. Also es war für mich jetzt nicht das Spiel, wo ich hundertprozentig davon ausgegangen bin, dass Gladbach das gewinnt. Aber ich habe Bremen jetzt auch nicht so viel zugetraut, dass sie hier nach 37 Minuten dann plötzlich schon 4-0 führen. Ja, deshalb ein bisschen komisch.
Ja, somit ergibt sich dann das Tabellenbild, dass die Bremer durch das bessere Torverhältnis jetzt an Gladbach vorbeiziehen auf Platz 8. Gladbach auf Platz 9, beide mit 12 Punkten.
Yes, das ist korrekt. Dem habe ich tatsächlich dann auch gar nichts mehr hinzuzufügen, meine ich. Nö, habe ich nicht. Dann springe ich auch gleich mal zum Sonntag. Bleiben die Highlights ein bisschen aus. Hertha BSC Berlin empfängt zu Hause die TSG Hoffenheim. Hertha kommt gut rein, Hoffenheim übernimmt dann so langsam das Kommando in der ersten Halbzeit, ist dann auch die bessere Mannschaft in meinen Augen, zumindest was die erste Halbzeit angeht, gehen hochverdient in Führung durch André Kramaric. Aber dann ist auf der anderen Seite Luke Bacchio, der den Ausgleich erzielt. Zu dem Zeitpunkt war aber Hoffenheim immer noch die bessere Mannschaft. Ja, zweite Halbzeit. Boah, wenig Spielwitz, kaum Highlight. Im Vergleich zu dem Wolfsburg-Stuttgart-Spiel eher harte Kost für neutrale Fans, neutrale Zuschauer. Ja, unterm Strich habe ich dann in der zweiten Halbzeit Vorteile für Hertha gesehen. Deshalb geht es unentschieden auch komplett in Ordnung. Erste Halbzeit Hoffenheim, die bessere Mannschaft. Zweite Halbzeit die Hertha. Somit habe ich da ein gerechtes 1-1 gesehen. Was beiden logischerweise nur so bedingt hilft. Hertha Platz 14 von Wolfsburg überholt worden mit 7 Punkten. Ganze 2 Punkte vor dem Relegationsplatz und dem Abstiegsplatz. Und Hoffenheim Platz 5. Ist aber da auf jeden Fall noch alles im Lot. Ich habe auch so die Befürchtung, dass die Berliner Saison, auch wenn sie spielerisch um einiges besser sind als die in der letzten Saison, dass es trotzdem wieder eine harte wird, weil neben dem Platz auch wieder so viel Nebengeräusche sind, dass jetzt da Investor Windhorst seine Anteile verkaufen möchte, dass da viel diskutiert wird, da liegt kaum der Fokus mal auf der Mannschaft, auf dem Spielerischen. Also ich befürchte, dass es für Sandro Schwarz und seine Jungs auch wieder sehr, sehr hart wird, gegen viele Nebengeräusche anzukämpfen.
Ja, leicht wird es nicht. Also wird auf jeden Fall keine leichte Saison für Hertha. Wobei ich aber finde, fußballerisch ist das doch schon mal ein großer Fortschritt gegenüber dem, was sie die letzten Jahre sonst so abgeliefert haben.
Ja, das auf jeden Fall.
Sind wir beim zweiten Sonntagsspiel. Harte Kost, hast du eben schon angesprochen. S04 gegen FC Augsburg versprach eigentlich sehr viel harte Kost, aber gab doch fast ein kleines Spektakel, würde ich jetzt fast sogar nennen, ne? Was man so den beiden Mannschaften jetzt vielleicht nicht zugetraut hätte. Am Ende steht da 3-2 für den FC Augsburg, ein Platzverweis, wildes Spiel, Nicklichkeiten. Giki wird sie am Ende mit Schirmen Richtung Kabinentrakt geleitet wird, weil er sich doch sehr unbeliebt gemacht hat bei den Schalker. Also es war viel drin. Schalker liegen 0-2 zurück, nachdem sie eigentlich gut begonnen haben, das Spiel zu Hause gemacht haben, gut drin waren in der Partie und dann aber die Augsburger ja, schnell nach vorne kommen, kontern und der doppelte Demirovic eben da ist. So liegen die Schalker 0-2 hinten. Das erste Tor von Terodde diese Saison beschert dann den Anschlusstreffer noch vor der Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit ist Kraus mit dem Ausgleich. Dann die gelb-rote Karte für Berisha, der zumindest bei der zweiten gelben eigentlich unstrittig, weil er da mit dem Ellbogen beim Kopfballduell agiert. Ist eine gelbe Karte, deswegen zu Recht an der Platzverweis. Daraufhin eigentlich ja die Schalker in Überzahl, also und zu Hause. Alles sprach dafür, dass jetzt die Schlussoffensive der Schalker den Siegtreffer beschert. Pustekuchen. Es ist Gumni, der viel zu viel Platz bekommt. Und Hahn, der ja auch sträflich frei steht im Strafraum und dann einnicken kann. 3-2 Siegtreffer für den FC Augsburg, auswärts auf Schalke, direkte Abstiegskonkurrenten. Hatte man sich eigentlich mehr ausgerechnet als Schalker. Und ja, sehr ärgerlich. Ich fand, sie haben kein schlechtes Spiel gemacht, aber sie waren eben die paar Male dann zu unaufmerksam, gerade in der Defensive. Und ja, Augsburg hat das eben eiskalt genutzt. Auswärts gewonnen bedeutet tabellarisch, dass die Schalker auf Platz 15 sich befinden mit 6 Punkten und die Augsburger Platz 10 mit doppelt so vielen Punkten, mit 12.
Also Augsburg und Torhüter, das ist eine Geschichte für sich. Also auf der einen Seite Ginkiewicz, der sich da irgendwie Woche für Woche mit gegnerischen Fans anlegt. auf der anderen Seite hast du vor 2 Wochen Manuel Neuer, der eine riesen Chance in der Nachspielzeit hat. Jetzt war es Schwolo, der auch eine gute Chance hatte, die aber dann vom Verteidiger geblockt wird. Ich habe da so ein Gefühl, Augsburg und Torhüter, da könnte potenziell so auf Dauer noch eine Geschichte kommen, die nennenswert sein wird. Die gelb-rote Karte hat für mich den Eindruck vermittelt, dass die Augsburger dass den Augsburgern das besser getan hat tatsächlich als den Schalkern. Und somit ja, das 3-2 zu dem Zeitpunkt dann, wenn man die letzten 20 Minuten sich anguckt, in meinen Augen auch verdient. Ja, aber du hast ja schon, hast mir dann auch schon alles gut vorweggenommen. Will ich mich jetzt auch gar nicht beschweren. Deshalb würde ich den Spieltag auch gerne abschließen und an dich die Frage richten. Nations League. Bist du ein großer Fan davon? Da bin ich jetzt gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Hast du es geguckt?
Ja.
Warum hast du es nicht geguckt? wie auch immer.
Wenn, dann primär Zeitgründe wahrscheinlich, warum ich es nicht gucke. Aber an sich finde ich es angenehmer, wenn man nicht nur gegen Nordirland, Färöerinseln und Aserbaidschan in einer WM-Vorbereitung spielt. Oder allgemein als WM-Qualifikation, sondern eben auch diese Nations League da eben hat, wo man dann sich mit Gegnern messen kann, die auf einem ähnlicheren Niveau zumindest sind meistens, als das dann die üblichen WM-Qualifikationsspiele sind.
Ja, Ungarn hat man, glaube ich, schon besprochen. Hat man nicht besprochen, ich weiß es nicht. 2-1 verloren, 1-0 verloren. Ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall verloren, deutsche Mannschaft in Leipzig. Dann ging es nach England, nach Wembley zum Spiel, wo es tatsächlich um gar nichts mehr ging. England mit 2 Punkten schon sicher abgestiegen, Deutschland mit 6 Punkten, ging nach oben nichts, nach unten nichts. Also mit Glück hätte man noch Platz 2 holen können, wenn Italien verloren hätte. Aber Platz 2 holst du, der Platz 3 ist relativ Wumpe, weil nur der Erste und der Vierte entweder in die Playoffs, der Erste oder der Vierte absteigen kann. Und dementsprechend, ja, erste Halbzeit schleppen, zweite Halbzeit 6 Tore, 3-3 ging es aus. Und wir können noch einem Debütanten gratulieren, Amel Bella-Kotschap, Ex-Bochumer, jetzt für Ralf Hasenhüttl und den FC Southampton im Einsatz, wurde in der 87. Minute eingewechselt und debütierte für die deutsche Nationalmannschaft. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass das ein Versuch war oder mal einen Eindruck zu gewinnen, wie es für ihn läuft im Nationalmannschaftstrikot im Hinblick auf Katar. Ich glaube, dafür ist die 87. Minute vielleicht ein relativ später Zeitpunkt. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur meine Meinung ist oder ob das auch bei dir so ist. Wie rechnest du seine Chancen aus? Also meinst du, da geht was in Richtung Katar?
Schwierig, ja. Ich weiß nicht, wie viel Mann dürfen sie mitnehmen, weil sie dürfen doch mehr als normal mitnehmen, oder bestimmt wegen...
Das waren ja früher mal 23. Ich genau. Meine irgendwie so 27.
Ja, und dann, wenn man sagen ist vielleicht, wenn man sagt, man nimmt 4 oder 5 mit für die Position Innenverteidiger, so, das heißt, zu dem Kreis könnte er schon zählen, ja, vielleicht profitiert er noch von Verletzungen eventuell oder so, was man natürlich nicht hoffen will, aber ja.
Wer weiß, vielleicht spielt Corona ja dann nochmal böse mit, Corona-Quarantäne, ich weiß da nicht, wie es dann aussieht, ob dann noch nach, ob derjenige dann noch nachreisen darf oder nicht. Ja, aber ich glaube, ich kann mir, wenn alle fit sind, glaube ich, dass er dann doch nicht mitkommt, aber auf Dauer wird er früher oder später schon zu seinen Einsätzen kommen, jetzt nur nicht 22 in Katar. Nations League Playoffs, vielleicht noch kurz. Im Juni 23, 14.15. gibt es die Halbfinalspiele, die noch ausgelost werden müssen zwischen Kroatien, Spanien, Italien und den Niederlanden. Vielleicht vorab, weißt du so die Regularien des Finalturniers?
Nee.
Da wird tatsächlich ein Land von den 4 bestimmt, welches dann der Veranstalter ist. Also der Austragungsort wird dann quasi bestimmt und dann wird gelost, wer jetzt gegen wen spielt. Halbfinale, Spiel um Platz 3 im Finale. Ja, und der Sieger des Finals ist dann Nachfolger von Portugal, meine ich. Und damit Nations League-Sieger. Kriegt einen schönen Pokal, kann sich das in den Lebenslauf schreiben. Aber
ist das nicht auch eine Qualifizierung für ein großes Turnier?
Es kann gut sein. Es wird dann bestimmt EM sein, oder?
Also ich meine zumindest mal gehört zu haben, dass der Nations League-Sieg eben auch mit sich bringt, dass man dann für ein großes Turnier qualifiziert, was auch immer das dann, aber wahrscheinlich EM okay. dann.
Ja, also es soll ja Mannschaften geben von denen, die sich für manche Turniere nicht qualifiziert haben. Deshalb kommt es vielleicht gelegen, sich darüber zu qualifizieren. Ich bin gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass es dann schon 4 schöne Spiele werden. Na, sagen wir 3 schöne Spiele. Spiel um Platz 3, weiß ich nicht, wie die Motivation dann bei den Spielern ist, wenn es dann auch Richtung Sommerpause dann schon geht. Aber ja, sind ja auch nur noch ganze 8 Monate hin. Von daher, mal schauen.
Ja.
Ich bin durch, tatsächlich.
Sehr gut. Dann geben wir nochmal einen Ausblick auf das Wochenende. Freitag wird der Spieltag eröffnet mit Hoffenheim gegen Werder Bremen. Dann Samstag, sehr interessant natürlich, der erste Auftritt von Xabi Alonso zu Hause gegen Schalke. Ja. Thomas Letsch, Heimdebüt gegen Eintracht Frankfurt. Hoffentlich nicht so ängstlicher Auftritt der Bochumer Elf, würde ich mir dort wünschen. Und dann wahrscheinlich das wichtigste Spiel oder größte Spiel am Wochenende, das Topspiel dann, der Klassiker Dortmund empfängt die Bayern. Beide punktgleich. München nur vor den Dortmundern wegen des doch deutlich besseren Torverhältnisses. Allerdings Sieger kann sich an die Tabellenspitze schieben, beziehungsweise 3 Punkte zwischen sich und dem engsten Kontrahenten bringen. Am Sonntag dann Rhein-Derby, oder? Hey, bin ich richtig? Ja, sehr gut. Gladbach zu Hause gegen Köln. Gladbach haben einiges wieder gut zu machen nach dem letzten Wochenende. Hertha empfängt Freiburg und Stuttgart zu Hause gegen Union. Also doch hier und da spannende Duelle. Und wir holen uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.